Stadt, Land, Welt, eine Botschaft zieht Kreise. Gehet hin, so hat Jesus gesagt. Gottes Geist geht mit uns auf die Reise. Alle Grenzen überwindet seine Kraft. In meinem Haus, in meiner Straße, meinem Viertel, meiner Stadt will ich ein Zeuge sein von dem, was Gott in mir verändert hat. In unserem Kreis, in unserem Land und auf dem ganzen Kontinent sollen die Leute spüren, dass in uns die Liebe Gottes brennt. Und schließlich sendet Jesus uns auch bis ans Ende dieser Welt, bis er aus allen Ländern sich ein großes Volk zusammenstellt. Ich mag dieses Lied von Markus Wech. Gehet hin, so hat Jesus gesagt. Das ist gewissermaßen die entscheidende Aussage des Lieds. Wenn ich sage, dass Gottes Auftrag an uns geht hin lautet, dann wird euch wahrscheinlich klar sein, welchen Text wir uns heute zusammen ansehen werden. Und ich möchte gerne mit euch über Gottes großen Auftrag an uns nachdenken. Den Missionsbefehl. Und dazu lese ich 2. Mose 3, Vers 9 und 10. Denn da steht, weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Mose sollte zum Pharao gehen. Klar, das ist jetzt nicht unbedingt der Missionsbefehl, an den ihr gedacht habt. Das ist nicht der Missionsbefehl, den Jesus seinen Jüngern und damit auch uns gegeben hat. Der steht in Matthäus 28, Vers 18 bis 20 und den möchte ich euch jetzt gerne auch noch lesen. Da steht, und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Gott hat zu Mose gesagt, geh nun hin und hat ihn somit zum Pharao geschickt, um das Volk Israel aus der Sklaverei zu befreien. Genauso hat Gott auch zu uns gesagt, geht hin, denn auch wir sollen Menschen aus der Sklaverei befreien. Nicht aus einer physischen Sklaverei, sondern aus der Sklaverei der Sünde. Und dieser Auftrag gilt jedem Einzelnen von uns ganz persönlich. Letzte Woche haben wir uns das Gleichnis vom verlorenen Sohn angeguckt. Und ich muss euch jetzt was sagen. Guckt euch mal um. Oder lauft durch die Stadt und seht euch die Menschen an. Überall findet ihr verlorene Söhne. Und es ist unsere Aufgabe, den Menschen um uns herum von Jesu Liebe und seinem Rettungsangebot zu erzählen. Du bist dazu aufgefordert zu gehen. In deine Familie, in deine Nachbarschaft, zu deinen Klassenkameraden, zu deinen Freunden. Du bist dazu aufgefordert zu gehen und Menschen zu Jüngern zu machen. Das ist unser Auftrag. Das sollen wir tun. Aber wir trauen uns oft nicht. Denn wir können das nicht. Und wir wissen nicht, was wir sagen sollen. Wir sollen gehen. Das ist ein ganz ähnlicher Auftrag, wie Mose ihn hatte. Der sollte auch gehen. Aber er antwortete mit 4 Erklärungen, warum er nicht tun könne, was Gott ihm aufgetragen hatte. Gott hingegen gab Mose auf jeden einzelnen dieser Einwände eine passende Antwort. Er ließ ihm keine Ausrede durchgehen. Manchmal nutzen wir dieselben Ausreden dafür, warum wir nicht tun können, wozu Gott uns auffordert. Selbst wenn wir in unseren Gedanken und in unseren Herzen Ja dazu sagen, kommen wir häufig in die entscheidenden Situationen, wo wir dann Erklärungen suchen, warum wir gerade in dieser speziellen Situation dieser bestimmten Person nichts von Jesus erzählen können. Aber ich denke, Jesus gibt uns dieselben Antworten wie die, die Gott Mose gegeben hat. Jesus erklärt uns, dass wir mit seiner Hilfe Gottes Missionsbefehl ausführen können. Lasst uns gemeinsam Moses Ausreden und Gottes Antworten ansehen und überlegen, was das für uns bedeutet. Moses erste Ausrede steht in 2. Mose 3, Vers 11. Da lesen wir, Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Mose erklärte Gott, dass er seinen Auftrag nicht ausführen könne, weil er ein Niemand ist. Klar, er war einmal ein ägyptischer Prinz gewesen, aber jetzt war er ein unbedeutender Hirte, der irgendwo draußen in der Wüste lebte. Wer war er schon, dass er zu so einem mächtigen und bedeutenden Menschen wie dem Pharao gehen konnte? Zu dem Pharao, der der Herrscher der größten und mächtigsten Nation der damaligen Welt war. Aber Gott antwortete darauf. Dabei widersprach er nicht. Gott sagte nicht, das ist doch Quatsch, du bist bedeutend. Nein, Gott stellte die Tatsache, dass Mose im Vergleich zum Pharao ein Niemand war, gar nicht in Frage. Er blieb realistisch. Aber Gott antwortete Mose in Vers 12 auf eine wichtigere Weise. Er sagte, ich will mit dir sein. Ich will mit dir sein. Es war völlig egal, wie unbedeutend Mose war. Das spielte für Gott gar keine Rolle. Ebenso war es auch völlig egal, wie bedeutend und mächtig der Pharao war. Denn Gott selbst, der Schöpfer des Universums, versprach, dass er mit Mose mitkommen würde. Es war nicht der kleine Mose, der den mächtigen Pharao herausforderte. Es war der kleine Mose, der zusammen mit dem allmächtigen Gott dem Pharao gegenübertrat. Es war Mose mit Gott an seiner Seite, der zum Pharao sagte, lass mein Volk ziehen. Manchmal nutzen wir dieselbe Ausrede, wenn Gott uns dazu auffordert, einem Menschen von ihm zu erzählen. Wir vergleichen uns selbst mit dieser Person und sagen, aber im Vergleich mit dem bin ich doch ein Niemand. Wir denken, das ist doch mein Boss oder der ist so gebildet oder der ist so klug, so mächtig, so schön. Und vor allem denken wir, und ich bin das alles nicht. So wie Mose sagen auch wir manchmal, ich kann den Auftrag, den Gott mir gegeben hat, nicht ausführen. Ich bin doch ein Niemand. Aber Jesus gibt uns die richtige Antwort. In Matthäus 28, Vers 20, da sagt Jesus, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus sagt uns dasselbe, was Gott auch zu Mose gesagt hat. Du kannst ruhig gehen, denn das bist nicht du alleine, der geht. Gott selbst geht mit dir. Er ist an deiner Seite, wenn du sein Wort verbreitest. Denk immer dran, wenn du einem Menschen von Jesus erzählst, der dir bedeutender erscheint als du, dann bist es nicht du alleine, der mit ihm redet. Es ist nicht der kleine Niemand, der mit einer großen Person redet. Es ist der kleine Niemand, der den allmächtigen Gott an seiner Seite hat und damit zu einem Jemand wird. Du kannst Gottes Auftrag erfüllen, auch denen gegenüber, die gesellschaftlich über dir stehen. Denn Jesus hat dir versprochen, dass er mit dir gehen wird, wenn du seinen verlorenen Söhnen von ihm erzählst. In Richter 6, Vers 14 bis 16, da können wir sehen, wie das abläuft. Gott erzählte dort Gideon, dass er losziehen und gegen seine Feinde kämpfen sollte und das Volk Israel befreien sollte. Aber Gideon sagte zu Gott, ich bin der Geringste der Geringen. Und das stimmte gewissermaßen. Er war der Jüngste in seiner Familie und seine Familie war die Niedrigste im Stamm Manasse. Und der Stamm war jetzt auch nicht unbedingt der Wichtigste. Aber Gottes Antwort an Gideon war dieselbe. Dieselbe Antwort, die er auch Mose und uns gegeben hat. Gott sagte, ich will mit dir sein. Es machte nichts aus, dass Gideon unbedeutend war. Warum? Weil Gott mit ihm gegangen ist. Und gemeinsam mit Gott errang der unbedeutende Gideon einen der bemerkenswertesten Siege in der Geschichte Israels. Gott verspricht dir, dass er mit dir gehen wird, um deine Aufgabe auszuführen. Aber er geht nicht alleine. Du musst die Initiative ergreifen und gehen. Wenn du noch nie erfahren hast, dass Gott zu seinem Wort steht, dann liegt das vielleicht daran, dass du noch nie gegangen bist. Und es spielt keine Rolle, wie bedeutend die Person ist, der du von Jesus erzählen möchtest. Gott hat versprochen, dass du deine Aufgabe erfüllen kannst und dass du ihn bezeugen kannst, weil er mit dir geht. Moses zweite Ausrede steht in 2. Mose 3, Vers 13. Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mir sagen werden, wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? In die heutige Zeit übersetzt war Moses zweite Ausrede, dass er keine Autorität hätte. In der damaligen Zeit, da war ein Name wichtiger als heutzutage. Der Name beinhaltete die ganze Autorität einer Person. Als Mose also erklärte, dass sie fragen würden, wie ist sein Name, da bestand seine Angst darin, dass sie ihn nach seiner Autorität fragen würden. Er hat es schon mal versucht, seinem Volk zu helfen. Ihre Reaktion lautete in 2. Mose 2, Vers 14: Wer hat dich zum Aufseher oder Richter über uns gesetzt? Oder anders: Für wen hältst du dich eigentlich, dass du meinst, uns was erzählen zu können? Und darauf hatte er keine Antwort gehabt. Mose sagte hier also zu Gott einfach nur, dass sie dieselbe Frage stellen würden wie damals. Und das ist ja ehrlich gesagt auch ziemlich realistisch. Gott antwortete Mose in den Versen 15 und 16: So sollst du zu den Israeliten sagen: Der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll, von Geschlecht zu Geschlecht. Darum geh hin und versammle die Ältesten von Israel und sprich zu ihnen: Der Herr, der Gott eurer Väter ist mir erschienen, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, und hat gesagt: Ich habe mich euer angenommen. Mose meinte, dass er selbst nicht die Autorität hätte, sein Volk aus Ägypten zu führen. Und damit hatte er recht. Aber Gott erzählte ihm jetzt, dass er es jetzt mit Gottes Autorität machen sollte. Nicht alleine, sondern mit Gottes Autorität. Gott sagte zu Mose: So sollst du den Israeliten sagen: Der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Mose musste sich keine Sorgen über einen Mangel an Autorität machen. Er ging in der Autorität des Herrschers des Universums. Besser geht's nicht. Manchmal haben wir aber dieselbe Entschuldigung wie Mose, wenn wir an die verlorenen Söhne der heutigen Zeit denken. Andere Menschen hinterfragen unsere Autorität. Sie denken, wir wären arrogant, wenn wir sagen, wir hätten die einzige Wahrheit. Sie sagen: Wer bist du, dass du mir sagst, ich würde in die Hölle kommen? Oder: Wer bist du, dass du mir sagst, ich würde ein sündiges Leben führen? Wir denken, dass wir Jesus nicht bezeugen können, weil wir denken, dass wir nicht das Recht haben, anderen Menschen unsere Religion aufzuschwatzen. Aber auch hier gibt Jesus wieder die passende Antwort. Und es ist dieselbe Antwort, die Gott Mose gegeben hat. Es ist klar, dass wir nicht die nötige Autorität haben. Aber in Matthäus 28, Vers 18, da sagt Jesus: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wir haben die Autorität zwar nicht, aber er hat sie. Und in Markus 16, Vers 17, in dem Missionsbefehl, wie Markus ihn aufgeschrieben hat, da sagt Jesus: In meinem Namen werden sie diesen Auftrag umsetzen. Das bedeutet, dass wir unseren Auftrag in seiner Autorität ausführen können. Wenn wir ihn bezeugen, macht Jesus uns ein Versprechen. Er verspricht uns, dass wir das nicht in unserer Autorität und mit unserer Kraft machen müssen, sondern in seiner Autorität und mit seiner Kraft. Du kannst Gottes Missionsauftrag erfüllen, weil du es nicht in deinem eigenen Namen machen musst, sondern im Namen Jesu Christi. Wieder gibt uns das Alte Testament ein wunderbares Beispiel dafür. Das steht in 1. Samuel 17, Vers 45. Das ist ein Vers aus der berühmten Begegnung zwischen David und Goliath. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch dran, das hatten wir nämlich vor kurzem. David stand einem Feind gegenüber, der viel größer und viel stärker war als er selbst. Aber als Goliath begann, David zu verspotten, da antwortete David: Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Spieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes des Heeres Israels, den du verhöhnt hast. Goliath hatte eine ganze Menge physischer Stärke und Autorität. Und wenn David versucht hätte, ihm mit seiner eigenen Kraft entgegenzutreten, da wäre er garantiert gescheitert. Aber er hatte etwas viel Mächtigeres hinter sich, nämlich die Autorität Gottes. Und die ist weitaus größer als die Größe von irgendeinem dahergelaufenen Riesen namens Goliath. Jesus hat versprochen, dass du seinen Missionsauftrag umsetzen und verlorenen Söhnen von ihm erzählen kannst, weil du in seinem Namen, mit seiner Kraft und in seiner Autorität gehst. Wenn du dich demütig aufmachst und mit Gottes Hilfe an seinem Königreich arbeitest, dann kannst du deinen Auftrag erfüllen, weil dir Gott seine Autorität und seine Kraft schenkt. Aber Mose machte mit seinen Ausreden weiter. In 2. Mose 4, Vers 1 sagte er zu Gott: Siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Moses Entschuldigung war: Auch wenn ich den Leuten sagen würde, dass Gott mich gesandt hat, würden sie mir nicht glauben. Er dachte, sie würden denken, er hätte sich das nur ausgedacht oder er wäre verrückt. Seine Sorge war nicht, dass der Pharao ihm nicht glauben würde. Seine Sorge war, dass das Volk, das er befreien sollte, ihm nicht glauben würde. Gott antwortete in den Versen 2 bis 9. Der Herr sprach zu ihm: Was hast du da in deiner Hand? Er sprach: einen Stab. Der Herr sprach: Wirf ihn auf die Erde. Und er warf ihn auf die Erde. Da ward er zur Schlange, und Mose floh vor ihr. Aber der Herr sprach zu ihm: Strecke deine Hand aus und erhasche sie beim Schwanz. Da streckte er seine Hand aus und ergriff sie, und sie ward zum Stab in seiner Hand. Und der Herr sprach: Darum werden sie glauben, dass dir erschienen ist der Herr, der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Und der Herr sprach weiter zu ihm: Stecke deine Hand in den Bauch deines Gewandes. Und er steckte sie hinein. Und als er sie wieder herauszog, siehe, da war sie aussätzig wie Schnee. Und er sprach: Tu sie wieder in den Bauch deines Gewandes. Und er tat sie wieder hinein. Und als er sie herauszog, siehe, da war sie wieder wie sein anderes Fleisch. Und der Herr sprach: Wenn sie dir nun nicht glauben und nicht auf dich hören werden bei dem einen Zeichen, so werden sie dir doch glauben bei dem anderen Zeichen. Wenn sie aber diesen zwei Zeichen nicht glauben und nicht auf dich hören werden, so nimm Wasser aus dem Nil und gieß es auf das trockene Land. Dann wird das Wasser, das du aus dem Strom genommen hast, Blut werden auf dem trockenen Land. Gott widersprach Mose nicht. Gott weiß, dass Menschen ihn gerne anzweifeln, aber er versprach, dass er das Volk überzeugen würde. Er zeigte Mose drei Zeichen, die er tun würde, um dem Volk zu beweisen, dass er Mose gesandt hat. Dass er Mose mehr als nur ein Zeichen gab, zeigt, dass Gott tun wollte, was immer nötig war, um das Volk zu überzeugen. Er sagte zu Mose gewissermaßen: Hey Mose, es ist nicht dein Job, die Leute zu überzeugen. Du sollst nur zu ihnen reden. Überzeugen werde ich sie. Wir denken auch oft, dass die Menschen unsere Botschaft nicht glauben werden, wenn wir von Jesus erzählen, wenn wir von seinem Handeln in unserem Leben erzählen. Heutzutage zweifeln viele Menschen die Grundlagen unseres Glaubens an. Viele Menschen glauben auch, dass wir verrückt sind, weil wir glauben, was wir glauben. Mehr und mehr kommt die Menschheit an einen Punkt, wo sie jede Wahrheit, die wir ihr erzählen, anzweifelt. Manchmal ist es daher wirklich einfach, der Versuchung zu erliegen und Jesus nicht zu bezeugen. Wir sagen uns: Sie werden uns ja eh nicht glauben. Aber Jesus weiß, dass viele Menschen unseren Worten nicht glauben. Und deshalb hat er vorgesorgt. Und dazu möchte ich wieder einen Abschnitt aus dem Missionsbefehl aus dem Markus-Evangelium lesen. Da heißt es in Markus 16, Vers 17 und 18: Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese: In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird's ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird's besser mit ihnen werden. Jesus listet hier Zeichen auf, die das Zeugnis der Christen begleiten werden. Und wenn wir in die Apostelgeschichte sehen, dann sehen wir, dass viele dieser Zeichen dort eingetreten sind. Diese Wunder sollen die Menschen überzeugen, die wir für Jesus gewinnen möchten. Es ist nicht unsere Verantwortung, diese Menschen davon zu überzeugen, dass unsere Botschaft wahr ist. Auch wenn wir natürlich unser Bestes dafür geben sollen. Aber unsere Aufgabe ist nur, verlorenen Söhnen von Jesus zu erzählen. Das Überzeugen, das ist Gottes Sache. Das heißt nicht, dass wir Wunder tun können oder müssen. Im Gegenteil. Es bedeutet, dass Gott seinen Teil dazu beisteuern wird. Er wird in ihnen wirken. So wie er es für richtig hält oder für passend hält. Ein schönes Beispiel dazu finden wir bei Elia auf dem Berg Karmel. Wir können das in 1. Könige 18, Vers 30 bis 39 lesen. Elia, der ja ein Mensch wie wir war, stand da vor einem ganz ähnlichen Problem. Die Menschen hatten sich dafür entschieden, nicht Gott zu folgen, sondern Baal. Und so kam es zu einem Wettstreit zwischen den Baalspriestern und Elia. Oder besser, zwischen Baal und Jahwe. Für beide wurde ein Altar gebaut. Und dann wurden Jahwe und Baal darum gebeten, das Brandopfer mit Feuer zu entzünden. Baal konnte es nicht. Wie auch als toter Götze. Aber Elia legte das Opfer auf den Altar, übergoss den Altar und das Opfer auch noch mit Wasser und betete in Vers 37 zu Gott. Erhöre mich, Herr. Erhöre mich, damit dies Volk erkennt, dass du, Herr, Gott bist und ihr Herz wieder zu dir kehrst. Und Gott reagierte. Da fiel das Feuer des Herrn herab und fraß Brandopfer, Holz, Steine und Erde und leckte das Wasser auf im Graben. Auf das Gebet Elias hin ließ Jahwe Feuer vom Himmel fallen und das Opfer verzehren. Baal konnte das nicht. Und das überzeugte das Volk davon, dass Jahwe Gott ist. Da heißt es dann in Vers 39, als das alles Volk sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Als Elia treu das Wort Gottes verkündigte, war Gott treu und unterstützte Elias Rede durch ein wundersames Zeichen. Jesus verspricht uns, dass er unsere Worte glaubwürdig bestätigen wird, wenn wir ihn bezeugen. Das muss weder Feuer vom Himmel noch etwas aus dieser Aufzählung im Markus-Evangelium sein. Die Sachen sind vielleicht auch nicht mehr so ganz zeitgemäß. Aber wichtig ist, du musst dir keine Sorgen darum machen, dass dir ungläubige Menschen nicht glauben. Denn das Überzeugen ist Gottes Sache. Du musst nur zu den verlorenen Söhnen gehen und reden. In ihnen wirken wird er so, wie er es für angemessen hält. Moses letzte Ausrede steht in 2. Mose 4, Vers 10. Mose aber sprach zu dem Herrn, ach, mein Herr, ich bin von jeher nicht beredt gewesen, auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht redest, denn ich habe eine schwere Sprache und eine schwere Zunge. Moses konkrete Entschuldigung hier war, dass er nicht der geborene Redner war. Er meinte, ich bin unfähig. Gott forderte ihn dazu auf, zu gehen und zu dem mächtigen Pharao zu reden, aber er konnte nicht ordentlich reden. Deshalb erinnerte er Gott an seine physischen Einschränkungen. Er konnte nicht erledigen, was Gott wollte. Es ging gar nicht. Aber in Vers 11 sagte Gott, wer hat dem Menschen den Mund geschaffen? Oder wer hat den Stummen oder Tauben oder Sehenden oder Blinden gemacht? Hab ich's nicht getan, der Herr? Er erinnerte Mose daran, dass er derjenige war, der Moses Mund geschaffen hatte. Diese Tatsache enthält zwei Wahrheiten. Erstens ist Gott der Schöpfer. Wenn Gott einen Mund erschaffen hat, dann kann er ihn auch reparieren oder einen Ersatz bereitstellen. Und zweitens erinnerte Gott ihn daran, dass er als allwissender Gott Mose so geschaffen hatte, wie er ihn haben wollte. Was Mose als einen Fehler ansah, war ein Teil von Gottes perfekter Planung. Gott löste Moses Unfähigkeit, indem er ihm seinen Bruder Aaron als Sprecher zur Seite stellte. Und außerdem versprach Gott Mose, dass er ihm helfen würde, zu sprechen und ihm die richtigen Worte in den Mund legen würde. Gott sagte Mose damit, dass er Lösungen für menschliche Unfähigkeiten schenken würde. Auch wir denken manchmal, wir wären unfähig, unseren Auftrag auszuführen. Wie Mose wissen wir nicht, was wir sagen sollen oder wie wir es sagen sollen. Vielleicht hast du keine Ahnung, wie du das Evangelium erklären sollst. Oder du bist schüchtern und denkst, dass du unfähig bist, mit anderen Menschen zu reden. Aber uns muss klar sein, als Jesus uns unseren Auftrag erteilt hat, da hat er unsere Unfähigkeit und Unzulänglichkeit bereits gekannt und mit eingeplant. Jesu Antwort an uns ist dieselbe wie Gottes Antwort an Mose. Er verspricht uns, dass er uns Lösungen für unsere Unfähigkeiten schenken wird, wenn wir vorangehen. In Matthäus 10, Vers 18 bis 20, da sagt Jesus zu seinen Jüngern: Und man wird euch vor Statthalter und Könige führen und um meinetwillen, ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Wenn sie euch nun überantworten werden, so sorgt nicht, wie oder was ihr reden sollt, denn es soll euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Jesus verspricht den Jüngern und uns, dass er uns beistehen wird, wenn uns unser Dienst in Situationen führt, die wir selbst nicht lösen können. Wir wissen ja, dass Petrus Jesus vor dessen Tod dreimal verleugnet hat. Er war unfähig, sich zu Jesus zu bekennen. Trotzdem wurde er in Apostelgeschichte 2 zu dem ersten Prediger und Evangelisten der Gemeinde. Was war der Unterschied? Der Heilige Geist. Der Heilige Geist überwand Petrus Unfähigkeit und schenkte ihm die richtigen Worte. Jesus möchte unsere Unfähigkeiten überwinden und uns zu seinen Zeugen machen. Aber er wird dir das Reden nicht abnehmen. Du musst die Initiative ergreifen und deinen Mund aufmachen. Aber wenn du im Vertrauen auf ihn losgehst und deinen Mund öffnest, dann wird dir der Heilige Geist die nötigen Worte schenken. Wie das bei Mose weitergegangen ist, wisst ihr wahrscheinlich. Er hat Gott gehorcht. Er ist gemeinsam mit Gott zum Pharao gegangen. Der Pharao bekam Gottes Macht zu spüren und Gottes Volk wurde frei. Unser Auftrag ist klar. Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. So sieht unser Auftrag aus. Warum sollen wir das machen? Klar, es ist ein Befehl. Eigentlich reicht das schon. Aber wir müssen auch daran denken, dass es eine Notwendigkeit ist. Wenn wir anderen Menschen nichts von Jesus erzählen, dann gehen sie vielleicht verloren. Sie bleiben in der Sklaverei stecken, als verlorene Söhne im Schweinestall. Wir sind heute hier, weil andere Menschen uns von Jesus erzählt haben. Also sollten wir schon allein aus Dankbarkeit und Mitgefühl anderen Menschen von unserer Errettung erzählen. Auch wenn es uns nicht leicht fällt. Vor ein paar Tagen wollte ich Rahel ins Bett bringen. Und wie das bei Kindern so ist, genau in dem Moment, in dem sie eigentlich schlafen sollte, sprudelte es aus ihr raus. Sie erzählte mir von einem Gespräch mit ihrer Freundin. Ihre Worte waren: Ich habe sie gefragt, glaubst du Gott? Und sie hat Nein gesagt. Dann habe ich sie nochmal gefragt, glaubst du Gott? Und sie hat wieder Nein gesagt. Das kann doch echt nicht sein. Also habe ich sie nochmal gefragt, glaubst du Gott? Und dann hat sie endlich Ja gesagt. Natürlich fehlt da theologisch noch einiges. Aber trotzdem hat mich das berührt. Wäre es nicht schön, wenn wir unsere Scham verlieren würden? Wenn wir wie Rahel einfach mal ganz unbefangen fragen würden, glaubst du Gott? Es scheint ja gar nicht so schwer zu sein. Wir machen es uns nur oft viel komplizierter, als es eigentlich ist. Lasst uns mit Gott zu anderen Menschen gehen. In unser Haus, in unserer Straße, in unser Viertel, in unsere Stadt. Und lasst uns Zeugen sein von dem, was Gott in uns verändert hat. In unserem Kreis, in unserem Land und auf dem ganzen Kontinent sollen die Leute spüren, dass in uns die Liebe Gottes brennt. Und Jesus sendet uns auch bis ans Ende dieser Welt, bis er aus allen Ländern sich ein großes Volk zusammenstellt. Gottes Botschaft zieht Kreise. Gottes Geist geht mit uns auf die Reise. Deshalb, geht hin. Das hat Jesus gesagt. Und dann braucht ihr keine Angst haben, denn ihr könnt sicher sein, er ist bei uns alle Tage bis an der Weltende. Amen.